Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Die Hälfte der Männer entwickelt sich zu Weicheiern. Die andere eifert den Dschihadisten nach. Wohin soll das führen, Linda? Irgendwann kreuzen die sich. Dann terrorisiert uns eine Horde vollbärtiger Schlappschwänze. Stell jetzt bitte den Jägermeister weg.
Ja, stell den Jägermeister weg. Da weiß eine Tochter, wie sie die betrunkenen Anrufe ihrer Mutter nehmen muss. Das war ein Ausschnitt aus dem Hörbuch Besser als nie nach dem neuen Roman des Schriftstellers Stefan Thome. In 40 Minuten etwa stellen wir Ihnen dieses Hörbuch vor. Und gleich geht's hier um Kreaturen, um wilde und zahme Tiere und um Menschen in Comicgeschichten der Italienerin Bianca Bagnarelli. Seien Sie herzlich willkommen zu dieser Lesart. Unheimliche Wölfe und tote Hasen und viele Katzen und andere Tiere, die bevölkern die Comic-Short-Stories der italienischen Comic-Künstlerin Bianca Bagnarelli. Neben den Menschen, die kommen schon auch vor. Ich habe mit Bianca Bagnarelli über ihre Geschichten gesprochen und zuerst wollte ich wissen, ihr Buch mit dem Titel Kreaturen, das verbreitet sich gerade in verschiedenen Ländern. Die italienische Ausgabe ist 2024 erschienen. In diesem Jahr sind französische und spanische und deutsche Ausgaben rausgekommen. Nächstes Jahr gibt es dann eine englische. Was bedeutet es denn für Sie, dass es dieses Buch jetzt in verschiedenen Ländern und eben auch auf Deutsch gibt?
Per me è molto importante. È forse la cosa che mi ha fatto più piacere dall'uscita del libro.
Also für mich ist es sehr wichtig, dass es in verschiedenen Ländern publiziert wird. Und was mir am meisten daran gefällt, ist, dass ich überhaupt nicht damit gerechnet habe, dass dieses Buch auf so großes Interesse stößt, dass es so eine gute Aufnahme findet. Es ist ja schließlich eine Sammlung von Kurzgeschichten, bei der man gemeinhin davon ausgehen würde, dass das etwas schwierig ist, was die Veröffentlichung und auch die Verkäufe betrifft. Aber für mich ist es sehr schön zu sehen, wie viele interessierte Leser es gibt auch in ihrem Land.
Die deutsche Ausgabe heißt jetzt Kreaturen. Der italienische Titel war Animali Domestici, also Haustiere. Welches der beiden ist denn für Sie der bessere Titel?
È una domanda difficile.
Das ist eine schwierige Frage. Vielleicht finde ich Haustiere, Animali Domestici, ein bisschen passender, weil schließlich das Haus oder die Räumlichkeit im Haus Teil von allen Geschichten ist oder auch die Vorstellung einer Domestizierung, eines im Hausseins, als Haus, als Ort und was dort dann mit normalen Leuten passiert. Das ist dann vielleicht ein bisschen näher dran. Aber der deutsche Verlag hat diesen Titel vorgeschlagen, vielleicht orientiert ein wenig am französischen Titel. Und das klingt vielleicht ein bisschen besser auf Deutsch und ist gewisserweise auch ein bisschen rätselhafter.
Das Buch enthält ja 13 Kurzgeschichten. Die haben Sie ursprünglich einzeln veröffentlicht, zwischen 2013 bis 2024, auch in verschiedenen Publikationen. Aber jetzt sind diese 13 Geschichten eben zusammen in einem Buch. Was würden Sie sagen, was verbindet diese Geschichten miteinander? Also wenn es etwas gibt, was sie verbindet.
Die Tatsache, dass die Erzählerin immer die gleiche ist, dass immer ich erzähle, dass ich sozusagen das Interesse an bestimmten Dingen habe, eine bestimmte Weltsicht auf die Dinge und diese Geschichten aus dieser Perspektive erzähle. Die Themen sind allerdings immer völlig unterschiedlich. Da gibt es also nur wirklich diese winzige Verbindung, dass immer ich es bin, die erzählt.
Eine der Comicgeschichten in dem Buch, die mit dem Titel Fische im Deutschen, die wurde 2014 ausgezeichnet mit einer Goldmedaille der New Yorker Society of Illustrators. Lassen Sie uns diese Geschichte mal etwas genauer anschauen. Da geht es um einen Jungen, der hat seine Eltern verloren. Die Eltern sind in einen Fluss gestürzt und dort im Wasser gestorben. Es geht jetzt auch um tote Fische in diesem Fluss. Es geht um eine Leiche, an der Fische gefressen haben. Ich wüsste gern, wie entsteht so eine Geschichte bei Ihnen?
Come si può vedere, amo i temi leggeri, le storie.
Ja, wie man sehen kann, gefallen mir die leichten Themen und lockere Geschichten. Ja, also das ist schon wirklich lange her, dass ich das geschrieben habe, gemacht habe. Und das ist ein bisschen komisch, jetzt darüber zu sprechen, weil es wirklich vor 13 Jahren entstanden ist. Und ich denke, dass ich jetzt als Mensch eine andere bin als früher und im Leben auch woanders stehe. Aber ich würde sagen, dass es der Ausgangspunkt war, dass ich daran gedacht habe, wie ich mit meinen Großeltern am Meer war und ein Gefühl Gefühl der Angst vor dem Verlassenwerden, vor dem Alleinsein, vor der Verlassenheit entstanden ist. Dieses Gefühl habe ich dann extrem dramatisiert und in eine melodramatische Form gebracht, die ich so heute wahrscheinlich nicht mehr verwenden würde. Aber es war, glaube ich, das erste Mal, dass ich so eine längere Erzählung gemacht habe und ich habe viel dabei gelernt. Ich fühle mich deshalb dieser Erzählung noch sehr verbunden, auch wenn es mir vielleicht jetzt nicht mehr 100% entspricht.
Und was würden Sie sagen, was haben Sie dabei gelernt?
Moltissimo di disegno, proprio a livello.
Ich habe erstmal viel über das Zeichnen gelernt, auf technischem Niveau. Und dann war es, dass ich zum ersten Mal damit konfrontiert war, auf mehrere Seiten zu arbeiten, mehr Seiten als vorher. Und es war auch eine der ersten Geschichten, in der ich Farben in narrativer Form verwendet habe. Zum Beispiel dem Unwohlsein der Figur farblichen Ausdruck gegeben habe. Und dass dieses Instrument der Farbgebung als Mittel der Geschichtenerzählung habe ich dazu ersten Mal verwendet. Und dann habe ich beim Wiederlesen gelernt, dass es für mich jetzt von meiner heutigen Perspektive aus doch wirklich sehr melodramatisch klingt und dass ich finde, dass es eigentlich gar nicht nötig ist, so viel Melodrama in eine Geschichte zu packen. Es reicht viel weniger aus, um beim Leser Emotionen zu erzeugen, gewisse Reaktionen hervorzurufen. Es war in diesem Sinne also auch ein perfekter Startpunkt.
È stato un ottimo punto di partenza.
In dieser Fische-Geschichte, da gibt es einige nochmal besonders faszinierende Bilder, fand ich. Man sieht da Bäume, die an einem Fluss stehen auf der einen Seite, aber andererseits sieht es aus, als ob diese Bäume aus Fleisch bestehen würden oder aus Muskeln oder aus inneren Organen. Der Junge, der da erzählt, spricht auch davon, dass er über sein Inneres, das Innere seines Körpers nachdenkt. Sind das diese seltsamen Fleischbäume? Sind das für Sie Blicke in unser Inneres?
Sì, sicuramente. Un'altra dei punti di partenza di quella storia è.
Ja, sicherlich. Ein anderer Ausgangspunkt war auch dieses Unwohlsein mit dem Körper, was man in der Zeit der Pubertät des Heranwachsens spürt. Und das wollte ich auch zeigen. Das Thema des Körpers und des Selbstbildes, der Selbstwahrnehmung des eigenen Körpers taucht in meinen Geschichten auch immer wieder auf. Das interessiert mich. Und die Idee, die Vorstellung des Todes, wollte ich hier mehr als einen physischen Prozess darstellen. Also diesen materiellen Aspekt des Verfalls des Todes. Das kann auch etwas eklig sein, wenn zum Beispiel eine Zersetzung stattfindet. Das wollte ich sichtbar machen.
Diese Zeichnung, diese Fleischbäume, sag ich mal nochmal, sind auch eher die Ausnahme, fand ich. Denn sonst haben ihre Zeichnungen, sind eher realistisch mit deutlichen Umrissen und Formen, deutlich abgesetzte Farben auch. Die haben sowas Klares, Aufgeräumtes, viele ihrer Bilder. Das heißt, diese Bilder aus unserem Inneren sind eher die Ausnahme, oder?
Ja, in dem Sinne, das ist das einzige Beispiel im Buch ist, wo wirklich die Innensicht des Körpers eine Rolle spielt. Wenn ich sonst den Körper thematisiere, geht es eher um so ein Unwohlsein oder eine Unklarheit mit der eigenen Körperlichkeit.
In Ihren Geschichten vertrauen Sie sehr auf die Kraft der Bilder, fand ich. Und das treiben Sie sozusagen ins Extrem in einer Geschichte, die ganz ohne Worte auskommt. Say Hi for Me heißt diese Geschichte. Wollten Sie da mal ausprobieren, ob das funktioniert, ob man eine Geschichte erzählen kann, auch ganz ohne Worte?
Sì, credo che il fumetto è prima di tutto un medium visuale.
Ja, ich denke, Comics sind ja vor allem ein visuelles Medium und alles Wichtige versucht man visuell zu vermitteln über das Zeichnen und dann natürlich auch über Worte, die dem Leser erklären, was hier passiert ist oder passiert. Vielleicht ist das nicht die größte Kompetenz der Zeichner, die Worte zu verwenden, aber in diesem Fall spielte auch die Kürze der Geschichte eine Rolle. Es war eine Auftragsarbeit und da wurde verlangt, dass man eine Geschichte ohne Worte verfasst. Für mich war es das erste Mal, dass ich das so gemacht habe und danach habe ich es auch nicht nochmal gemacht. Aber ich denke oft darüber nach, welche Informationen die Zeichnungen transportieren und welche der Text und wie man das am besten ins Storytelling einbauen kann, was visuell gezeigt wird. Und so werden auch die narrativen Entscheidungen getroffen.
Ich finde das oft die stärksten Momente, gerade auch in Ihren Comic-Geschichten, wenn man über Seiten hinweg ohne Worte auskommt und sich ganz in die Geschichten verliert. Sie haben vorhin schon gesagt, Comic-Kurzgeschichten, das ist so ein Genre, das beim Publikum vielleicht nicht so einfach ankommt. In Deutschland ist mir das noch gar nicht begegnet, würde ich sagen, oder sehr selten jedenfalls. Wie ist das denn in Italien oder in anderen Comic-Kulturen, die Sie kennen? Sind dort Comic-Short-Stories weiter verbreitet?
Ich denke, die kurze Form hat es überall schwerer. Das ist immer schwieriger, da Leser zu finden. Und hier sind die Comics in dieser Weise auch ein bisschen an die narrative Erzählung gebunden. Und ja, überall ist das ein schwierigerer Ausgangspunkt. Aber für mich sind Kurzgeschichten einfach die Form, die Sinn ergibt, die mir liegt, die mir nahe ist und in der ich mich gut ausdrücken kann. Und es ist auch eine Form, die wirklich gut zum Comic passt, denn die Erzählweise in einem Comic zu erstellen, ist sehr langsam. Das braucht viel Zeit. Und da ist es so, wenn man verschiedene kurze Formen machen, die anwachsen, dann kommt man auf neue Ideen, entwickelt neue Themen. Man lernt dazu bei verschiedenen Geschichten vielleicht mehr, als wenn man eine lange macht. Und ich habe auf jeden Fall sehr viel dabei gelernt und das war mir sehr wichtig, das so zu machen. Ich mag natürlich auch lange Geschichten und Erzählweisen, aber mir ist es selbst noch nicht in den Sinn gekommen, das zu tun.
Ihr deutscher Verlag, der schreibt zu Ihren Kurzgeschichten, die würden erinnern an Raymond Carver oder an Alice Munro, also an die ganz, ganz Großen, was das Schreiben von Short Stories angeht. Wie ist das denn bei Ihnen als Leserin? Sind Sie zum Beispiel auch eine Leserin der Short Stories von Raymond Carver oder Alice Munro?
Ja, diese Vergleiche sind natürlich immer ziemlich gewagt. Da fühlt man sich natürlich nicht ganz auf Augenhöhe mit den Personen, die da zum Vergleich herangezogen werden. Aber ja, es stimmt schon, dass Kurzgeschichten mich sehr geprägt haben. Ich habe sehr gerne Kurzgeschichten gelesen und ich bin da auch von der amerikanischen Literatur geprägt, von Carver, Monroe, Flannery O'Connor, Richard Yates oder auch dem italienischen Autor Goffredo Parise, dessen Buch Silabari mich wirklich sehr beeindruckt hat. Ich mag auch die Geschichten von Natalia Ginzburg. Also ja, ich bin eine begeisterte Leserin von Kurzgeschichten. Und ich lese auch sehr gerne Comics in Kurzform. Also zum Beispiel von Daniel Klaus. Das finde ich ganz großartig, was das für Geschichten sind.
Daniel Klaus, quindi anche lì raccolte di racconti.
Wo mir eine Verbindung ganz plausibel ist zu den Prosa-Kurzgeschichten, zum Beispiel von Raymond Carver, ist das Geheimnis, weil durch die Auslassungen in den Kurzgeschichten, wo man eben nicht alles auserzählt, sondern vieles nur andeutet, entstehen so geheimnisvolle Räume. Und das ist auch bei Ihren Comic-Kurzgeschichten so, finde ich, dass die sehr geheimnisvoll und offen sind. Mögen Sie denn Geheimnisse beim Erzählen?
Ja, das Mysteriöse, das Rätselhafte ist Teil dessen, wie Kurzgeschichten funktionieren. Das sind ja nur Fragmente, die man da zu sehen bekommt. Man steigt sozusagen mitten ein und man weiß wenig über die Protagonisten. Die Fantasie ist gefordert, diese Lücken zu füllen. Und so sind die Kurzgeschichten an sich selbst ein Rätsel. Man muss also als Leser die wenigen Informationen, die man hat, kombinieren zu einer Lösung. Und das ist die Idee des Mysteriösen, das mich daran interessiert. Also dem Leser das zu geben, aus dem er sich dann selbst eine Lösung bauen kann. Und von Natur aus sind diese Fragmente ja unvollständig, weil man auf so wenig Seiten einfach nicht alles erzählen kann.
Die italienische Comic-Künstlerin Bianca Bagnarelli. Ihr Buch Kreaturen, das wurde aus dem Italienischen ins Deutsche übersetzt von Miriam Alfano. Erschienen ist es im Reprodukt Verlag mit 224 Seiten. 25 Euro ist der Preis. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur. Grazie mille.
Grazie a voi.
Und vielen Dank an Marei Amir. Sie hat unser Gespräch hier übersetzt. Was einen umtreibt, was einen quält oder begeistert oder verfolgt, das kann man sehr nah und sehr direkt ausdrücken in Gedichten. In der Schule lernt man das eher nicht, aber im Junghaus für Poesie in Berlin, dort können Kinder und Jugendliche versuchen, Worte zu finden für das, was sie im Innersten beschäftigt. Das Berliner Haus für Poesie, das hat in den letzten Jahren seine Kinder- und Jugendförderung aufgebaut und im Frühling hat es jetzt das junge Haus für Poesie eröffnet. Meine Kollegin Annika Säuberlich hat sich angesehen, was dort inzwischen passiert.
Hinter den roten Backsteinwänden der Kulturbrauerei im Prenzlauer Berg in Berlin geht es noch wuselig zu. Eine Horde Sechsklässler rutscht auf ihren Stühlen umher, ruft in den Raum, tauscht Stifte mit den Sitznachbarn. Was hier zu hören ist, sind Dichter bei der Arbeit. Die Schulklasse ist für eine Schreibwerkstatt ins junge Haus für Poesie gekommen. Die Aufgabe? Gedanken zum Thema Freundschaft aufschreiben. Das Thema Freundschaft hat sich die Klasse selbst ausgesucht.
Je mehr man die Kinder eigentlich in ihrer Autonomie lässt, desto kostbarer ist das, was entsteht. Weil in der Schule wird viel zu viel von oben herab bestimmt. Es müsste eigentlich umgekehrt sein, weil man dann viel mehr mitkriegt, wo ist eigentlich die Neugierde im Leben.
Sagt Anita Fuchs. Sie führt die Kinder durch den Tag. Gedichte kennen sie aus der Schule.
Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland, John Maynard, der dicke Dachdecker.
Dass sie selbst dichten sollen, ist für viele aber neu. Für das Haus für Poesie ein riesiges Versäumnis.
Das ist leider immer noch eher die Ausnahme und das Problem ist eben auch, dass man Gedichte kennenlernt als was, was analysiert werden muss. Also als eine Aufgabe.
Sagt Katharina Schultens.
Und wir sehen das halt ganz anders, weil das ist einfach nach dem Singen wahrscheinlich die uns nächste Ausdrucksform.
Sie leitet das Haus für Poesie und hat entschieden, in poetische Bildung zu investieren. Damit junge Menschen lernen, mit Gedichten ihr eigenes Innenleben in Sprache zu übersetzen. Denn Poesie kann dabei helfen. Das merken auch die Schüler im Workshop.
Also Poesie ist so eine Art Sprache, die nicht wie die normale Sprache ist, sondern noch etwas Besonderer. Sie drückt Gefühle mehr aus, als wenn man sagen würde, ich fühle mich schlecht.
Wie allgegenwärtig Lyrik im Leben der Schülerinnen und Schüler bereits ist, beweist zum Start in die Workshops Carla Montassa. Sie hat das junge Haus aufgebaut.
Ich frage sie immer, wer von euch hat denn heute schon Berührung mit Lyrik oder Poesie gehabt? Und erst gucken sie mich so an und dann frage ich eben, ja, wer von euch hat denn heute Morgen schon Musik gehört, Popmusik? Und dann sagen sie, ja, na klar.
Lyrik ist für Montassa Sprachkunst und die könne alles Mögliche sein. Mit diesem Zugang hole sie selbst 16-jährige Rapper mit Sozialstunden ab. Montassa will den Jugendlichen zeigen, dass in ihnen etwas Kostbares schlummert. Die eigene Stimme.
Wir merken sehr oft, dass die Jugendlichen dann eben anfangen, sich selbst ernst zu nehmen, denn wir nehmen sie hier sehr ernst.
Viele Kinder und Jugendliche, mit denen sie arbeite, trügen innere Kämpfe aus, kämen aus schwierigen Verhältnissen oder hätten Fluchtgeschichte. Um sie zu erreichen, arbeitet das junge Haus für Poesie neben Schulen auch mit Jugendtreffs und Inklusionsprojekten zusammen.
Als Jugendliche und junge Heranwachsende ist es so, dass ganz oft nur Lyrik, eben diese Ambiguität und diesen Schmerz, dieses Haddern mit der Welt, dieses ganz, ganz Ernstnehmen der Welt in uns selbst zu uns führt, weil Lyrik eben die traditionell ich-nächste Gattung ist.
Von 8 bis 28 Jahren können sich junge Menschen auf diesem Weg zu sich selbst, zu Dichterinnen und Dichtern ausbilden lassen. Eine von ihnen ist Valeria. Die 20-Jährige ist aus der Ukraine nach Deutschland geflohen. Sie kam über ein Praktikum zum Haus für Poesie.
Ich habe Carla mein Gedicht gelesen und sie hat gesagt, wow, es ist cool. Und ich war so, echt? Ich habe nie gedacht, dass ich gute Gedichte schreibe.
Das Schreiben hilft Valeria, ihre Erfahrungen mit dem Ukraine-Krieg zu verarbeiten.
Das war für mich wie eine Therapie. Und wie alle Künstler, ich mache aus meinen Traumas und meiner Traurigkeit etwas Besseres und etwas Schönes.
Zum Beispiel mit einem Gedicht über einen im Ukraine-Krieg gefallenen Freund. Valeria liest es vor.
Weißt du, inzwischen ist das Leben friedlich, das Leben, von dem du geträumt hast. Kinder spielen in den Parks, die Maikäfer summen und vor den Fenstern blühen die Kirschbäume. Daran denke ich, während ich Blume hole. Weißt du, die Lautsprecher sind längst verrostet, das Heulen der Luftschutzsirenen ist verstummt. Und weißt du, Sorgen gibt es wirklich keine mehr. Raketen fliegen nicht mehr, es gibt keinen Rauch und keinen Qualm mehr. Das sage ich an deiner Flagge.
Der Flagge am Grabkreuz gefallener ukrainischer Soldaten. Alte Seelen nennt Carla Montassa junge Menschen, die schreiben wie Valeria. Nach ihnen sucht das junge Haus für Poesie.
Das neue junge Haus für Poesie in Berlin. Annika Säuberlich war für uns dort.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Was denken Sie denn bei so einem Buchtitel? Beim Titel Das richtige Leben des Alvaro Maderholz. Das richtige Leben, denken Sie da an richtig im Sinne von aufrichtig oder mutig, an sowas wie das richtige Leben im Falschen? Oder verstehen Sie es eher so, ja, das wurde immer falsch erzählt, dieses Leben. Jetzt erzähle ich es mal richtig, so wie es wirklich war. Ich weiß jedenfalls nicht, was ich da denken soll bei Das richtige Leben des Alvaro Maderholz vom Leipziger Schriftsteller Clemens Böckmann. Aber aus der Klemme kann uns wahrscheinlich der Kritiker Hans von Trotter helfen. Der hat das Buch gelesen. Hallo.
Guten Morgen. Ja, schauen wir mal.
Also, um was für ein richtig geht's denn da?
Also, Das richtige Leben des Alvaro Maderholz ist ganz klar dieses Buch. Darüber hinaus verweigere ich die Aussage.
Also, wie hilfreich.
Das zumindest versucht das Buch auszulösen. Aber also sehr trickreich und sehr geistreich. Aber es geht weniger darum zu sagen, da ist eine Person, die hat so und so gelebt und jetzt klären wir das auf. Es werden zwei Geschichten erzählt. Einerseits tatsächlich eine Biografie von einem dichtenden Skispringer namens Alvaro Maderholz. Und andererseits die Geschichte eines Clemens Böckmann, der dessen Geschichte recherchiert.
Ein dichtender Skispringer klingt ja ziemlich erfunden. Hat es denn diesen Alvaro Maderholz tatsächlich gegeben?
Es gibt ihn jetzt als literarische Figur, richtig. Und die Biografie greift weit aus in die Vergangenheit, weil es nicht nur dieses Leben rekonstruiert, sondern auch die Familiengeschichte. Und die, der Name deutet das ja schon an, hat nicht nur eine europäische, in dem Fall österreichisch-deutsche Geschichte, auch eine Nazi-Geschichte, sondern auch eine südamerikanische. Und da geht es um Chile. Also da geht es um Gewalterzählungen. Da geht es um Geschichten des Faschismus und der Gewalt. Da tauchen viele reale Figuren auf. Es taucht auch der Großvater von Alvaro Maderholz auf, das ist Franz Maderholz, den gab es. Das ist nämlich eine Romanfigur von Thomas Harlan, dem Sohn von Veit Harlan, dem Lieblingsregisseur von Hitler. Also der Kosmos, der aufgemacht wird, ist sehr groß und durch den liest man sich da.
Und wer erzählt einem diesen ganzen Kosmos?
Man geht davon aus, dass einem Clemens Böckmann diese Geschichte erzählt. Auf Seite 80 taucht Clemens Böckmann dann als Figur auf, der dem erzählenden Ich diese Geschichte entwindet, quasi. Also auch diese.
Also da gibt's schon mal zwei Erzähler dann.
Es gibt dann eben noch die Figur selbst und viele andere. Das Buch ist durchsetzt mit Dokumenten, mit Tagebuchauszügen, Briefen, Passkopien, sogar Fotografien. Bei denen wird immer klargelassen, ob die echt sind oder fiktiv. Teilweise werden sie bewusst als Fälschung bezeichnet. Teilweise sind sie es ganz offensichtlich. Also es ist eine postmoderne Konstellation mehr als eine durcherzählte Geschichte.
Und was, du hast ja schon so ein paar Stichpunkte gegeben, also es gibt diesen historischen Teil, der wird vor allem erzählt?
Ja, also das ist zumindest der spannendere und ich würde mal sagen, das ist Clemens Böckmann, also jetzt dem Clemens Böckmann, der das Buch vorstellt und in Interviews auftritt, dass es ihm darum gegangen ist. Deswegen wahrscheinlich auch diese Harlan-Referenz. Das sind tatsächlich sehr beeindruckende Szenen, nicht immer ganz leicht zu lesen. Sie entwerfen Schlaglichter, Bilder von historischen Konstellationen und eben von Familienkonstellationen. Und Clemens Böckmanns großes Thema schon seit längerem, wenn man das bisschen verfolgt, ist, wie geht man literarisch mit Biografien um? Wie kann man Biografie erzählen? Und das ist in diesem Buch eine sehr radikale Antwort. Das geht nur im Grunde genommen, indem man so eine Art zersplitterten Spiegel herstellt und damit Leserinnen und Leser einigermaßen allein lässt, aber Hinweise verteilt. Ich glaube, so etwa kann man das zusammen.
Und dieser zersplitterte Spiegel könnte jetzt ein unlesbares Chaos sein oder auch eine geschickt zusammengebaute, erfreulich vielseitige Geschichte. Was ist es denn?
Ich muss gestehen, dass ich diesem Ansatz gegenüber eher ein bisschen skeptisch bin. Der ist ja auch nicht ganz neu. Wir kennen das seit einiger Zeit und ist immer wieder gemacht worden. Es ist teilweise sehr witzig. Es ist wirklich gut geschrieben. Und dann ist es doch so, dass es mich immer wieder gepackt hat in den einzelnen Episoden. Klammer auf, dass ich mich mir manchmal auch gewünscht hätte, er würde durcherzählen, weil er das kann. Also das ist literarische Technik. Aber auch dramaturgisch ist es so gemacht, dass es einen immer wieder abholt. Also es zerfasert nicht. Diese Gefahr besteht oft. Aber es passiert nicht. So ging es zumindest mir. Aber es ist ein Buch, das, glaube ich, sehr individuell gelesen werden wird, weil es eben auch so sehr unterschiedliche Passagen und Töne und Ansätze hat und vereint. Das tut's dann schon. Es vereint sie schon. Mhm. Und es entsteht schon auch eine Biografie und eben vor allem eine Geschichte des 20. und 21. Jahrhunderts.
Mit dem Roman Das richtige Leben des Alvaro Maderholz von Clemens Böckmann. Im Mattes und Seitz Verlag ist das Buch erschienen mit 208 Seiten. 22 Euro ist der Preis. Wobei Roman, ich glaube, es hat gar keine Gattungsbezeichnung. Ne?
Ich habe die Fahne gelesen, da war keine.
Dann das Buch, sagen wir einfach das Buch. Und das hat Hans von Trotha vorgestellt. Herzlichen Dank.
Straßenkritik.
Ich bin Claudia Neuber. Ich bin gerade in Würzburg beim Umsteigen am Bahnhof. Und eins der Bücher, das mich am meisten überrascht hat, war Alte Sorten von Ewald Ahrens. Das ist über eine Freundin zu mir gekommen. Es geht um eine ältere Frau, die alleine auf einem Hof lebt und den bestellt und eine komplizierte Geschichte mit ihrem Vater hat und auf eine junge Dame trifft, die von zu Hause abgehauen ist und auch in ihrem Leben strauchelt und die beiden verbringen Zeit auf dem Hof und lernen sich gegenseitig besser kennen und retten sich dann beide gegenseitig auf unterschiedliche Arten das Leben. Ich habe es verschlungen, ich mochte die Sprache, es war wunderschön.
Wenn alte Traditionen und heutige Moralvorstellungen aufeinandertreffen, dann kann es ganz schön scheppern. Und von so einem Zusammenprall erzählt der Schriftsteller Stefan Thome in seinem neuen Roman Besser als nie. Das ist eine Art Fortführung von Thomes sehr gut aufgenommenem Debütroman Grenzgang aus dem Jahr 2009. Der Grenzgang, das ist ein traditionelles Fest in Thomes hessischer Geburtsstadt. Dabei werden die Grenzen des Dorfes symbolisch abgeschritten und kontrolliert. Und in Thomes neuem Roman soll es wieder so einen Grenzgang festgeben, aber die Zeiten dafür haben sich geändert. Tobias Wenzel führt uns jetzt durch das Hörbuch zu dem Roman.
Im Magen spürt Jürgen ein nervöses Grummeln. Der Bürgermeister des fiktiven hessischen Orts Bergenstadt wird 2022 von einem Albtraum geplagt. So beginnt Stefan Thomes neuer Roman Besser als nie.
Wieder und wieder hat er seine Rede gehalten. Allein zu Hause oder im Büro, vor Frau Schneiders skeptischer Miene. Ihre Augen kleben am Manuskript. Mehrmals hat ihn mittendrin ein Hustenreiz überfallen, meistens an den Stellen, wo das Wort Moor vorkommt.
Ein realistischer Albtraum, denn in Bergenstadt wird nach Jahren wieder das Volksfest Grenzgang gefeiert, aber auch in zeitgemäßer Form. Auch in diesem Jahr soll ein sogenannter Moor, verkörpert durch einen schwarz angemalten Weißen, die Menschen der Kleinstadt umarmen. Obwohl dieses Blackfacing längst als rassistisch gilt, da droht Protest der Studenten aus Marburg, auch weil beim Fest nur Männer reiten dürfen. Wie sie das finde, will eine Reporterin von Kerstin, der Ex-Frau des Bürgermeisters, wissen.
Neulich nach einem Kurs meinte eine Teilnehmerin, sollen sie halt alle 7 Jahre so tun, als hätten sie das Sagen. So tun, ja? Glauben sie das auch? Nein. Ich neige aber dazu, Dinge zu ignorieren, die mit meinem Alltag nichts zu tun haben und die ich sowieso nicht ändern kann. Wenn alle so denken, wollen sie meine Meinung hören oder mir ihre erklären?
Claudia Michelsen, Harald Schrott und das ganze Sprecherteam interpretieren den Roman schon treffend. Nur warum um Himmels Willen wurden 8 Sprecherinnen und Sprecher engagiert, die Dialoge aber nicht mit verteilten Rollen gelesen? Das hätte es wohl zu einem grandiosen Hörspektakel werden lassen. Denn dieser Roman lebt gerade von den natürlichen Dialogen, in denen, ohne dass sich der Autor selbst positionieren würde, die gesellschaftlichen Konflikte zutage treten. Feminismus, Political Correctness, Transgender-Diskussion, Flüchtlingsdebatte. Karin etwa gefällt es gar nicht, dass ihre Tochter Linda mit einem Mann zusammen ist, der einen so langen Bart hat wie ein Taliban. Sie ruft ihre Tochter betrunken an.
Die Hälfte der Männer entwickelt sich zu Weicheiern. Die andere eifert den Dschihadisten nach. Wohin soll das führen, Linda? Irgendwann kreuzen die sich. Dann terrorisiert uns eine Horde vollbärtiger Schlappschwänze. Stell jetzt bitte den Jägermeister weg.
Tome erweist sich einmal mehr als brillanter Beobachter und großer Menschenkenner. Etwa, wenn die Fernsehjournalistin Stella den Bürgermeister Jürgen interviewt und ihn der verächtliche Blick einer Praktikantin aus dem Konzept bringt, während Stella ihn darauf hinweist, dass es selbst im Theater keinen schwarz geschminkten Othello mehr gebe.
Othello? Der schwarze Feldherr, der Danke, sagte er schärfer als beabsichtigt. Shakespeare ist mir ein Begriff. Die Praktikantin trägt in der Wand zwischen den beiden Nasenlöchern einen silbernen Ring, was er schon immer hässlich fand. Das hat mit ihrem Blick nichts zu tun. Ich wollte sagen, es geht nicht allein darum, mit welcher Absicht jemand schwarz angemalt wird. Othello war nie eine lächerliche Figur. Man hat einfach entschieden, dass Blackfacing grundsätzlich abgeschafft gehört. Schwarze Menschen empfinden es als herabwürdigend. Die Praxis gilt als geächtet. Hier nicht, liegt ihm auf der Zunge, aber er hat sich bereits wieder gefangen.
Debatten der Gegenwart klug gespiegelt in der hessischen Provinz. Besser als nie ist ein gelungenes Hörbuch, nicht jedoch der große Wurf, der es durch vielstimmige Umsetzung in den Dialogen hätte werden können.
Stefan Thomes Roman Besser als nie. Die komplette Lesung des Romans mit Claudia Michelsen und anderen ist erschienen bei der Audio Verlag mit einer Länge von gut 14 Stunden. Der Preis dafür knapp 30 €.